about 13,000 German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 10 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich bin mal wieder in Kiel und mir zugeschaltet aus Den Haag ist die amtierende Vize-Europameisterin Kim Behrens. Hallo Kim.
Hallo.
Kim, wo bist du gerade und was machst du da gerade? Was ist dein Programm?
Ich trainiere aktuell mit Sandra hier in Den Haag. Ich sitze gerade in ihrer Wohnung, weil sie besser ausgestattet ist als ich zu Hause. Und das ist unser Plan. Wir sind hierher gefahren, direkt wieder nach unserem ersten Turnier in Doha. Und jetzt bereiten wir uns vor für alles Weitere, was kommt.
Dann können wir direkt mal da bei dem Thema bleiben. Seit wann bist du jetzt in Den Haag und wieso?
Ich selber wohne schon seit Ende 2019 in Den Haag, also habe hier eine Wohnung. Ich habe dann noch mit Sinja gespielt und bin quasi immer gependelt, habe ganz normal in NRW trainiert, Bochum oder Münster und am Wochenende nach Hause gefahren. Und ja, jetzt, seitdem ich mit Sandra spiele, haben wir uns dafür entschieden, an einem Standort auf jeden Fall zu sein. Und da gab es mehr Gründe für Den Haag. Und deswegen lebt Sandra jetzt auch hier.
Also Sandra hat jetzt auch eine Wohnung da in Den Haag?
Ja, genau.
Und ihr trainiert denn da in dem Sportcampus-Ding da?
Genau. Sportcampus Solar Park. Hier trainieren auch die ganzen Top-Teams aus Holland, sowohl die Männer- als auch die Frauenteams. Das ist natürlich top, also außer jetzt Van Iersel und Plöllen, ihre Partnerin, die sind ja auf Teneriffa weiterhin. Aber ansonsten haben wir hier echt drei richtig starke Teams und mit denen halt immer die Competition-Trainingseinheiten durchzuführen, ist natürlich sehr gut.
Da habt ihr euch dann einfach mal in die Trainingsgruppe eingeladen oder wie läuft das denn ab?
Ja, wir können auch unsere eigenen Courtzeiten haben und dann trainieren wir mit unserem Trainer alleine oder fragen halt auch mal nach jüngeren Spielerinnen von den Holländerinnen, wenn wir halt einfach, wenn es so diese Mischung ist aus, okay, nicht mehr nur Techniktraining, man macht so den Übergang ins Spieltraining und die Spieltrainings oder tatsächlich einfach Trainingsspiele machen wir dann eigentlich meistens gegen die Top-Teams, ja.
Ja. Wer ist denn euer Trainer eigentlich?
Das ist der Serdan Vetkov. Er wird eigentlich überall nur Vetsko genannt. War 2014 bis 2016 der Trainer auch von Borger Büte. War dann zwischenzeitlich jetzt bei den Polen und jetzt ist er seit dem 1.1. unser Trainer.
Kenne ich nicht, aber
Er ist Serbe, also okay. Ist jetzt auch nicht so, als wäre er sonst oft in Deutschland gewesen.
Ja, klingt auf jeden Fall nach viel, viel Trainererfahrung. Du warst doch lange bei der Polizei in Bavi, oder? Das geht jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Doch, klar. Ich bin weiterhin bei der Polizei. Ich bin verbeamtet auf Lebzeit, Entschuldigung. Die soll mich da erstmal wieder rauskicken. Ich bin weiterhin halt freigestellt und ich bin da mit dem immer in engen Austausch, sende regelmäßig Trainingspläne. Ich glaube, ähnlich läuft das bei der Bundeswehr tatsächlich auch, dass da Trainingspläne verschickt werden etc. Und ich hatte jetzt letztes Jahr, einen Monat lang habe ich dann auch gearbeitet. Das ist quasi so ein bisschen der Deal, weil ich halt die Regelmäßigkeit nicht bringen kann. Versucht man sich dann halt in Absprache, wann das auch in meine Saison passt, mal am Stück zu arbeiten, dass man halt trotzdem seinen Beruf entsprechend der Umstände doch noch irgendwie versucht, so gut es geht, nahe zu bleiben und halt auch nicht ganz den Faden zu verlieren.
Ja, weil du bist ja auch nicht so in dieser Standardsportfördergruppe, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern in so einem bisschen Spezialkonstrukt in Baden-Württemberg.
Ja, also die Standardsportfördergruppe ist, also die läuft ja eigentlich über die Bundeswehr, würde ich jetzt mal sagen, das, was alle so ein bisschen kennen. Bei der Polizei ist das zumindest im Beachvolleyball halt ungewöhnlicher, aber es, also viele Wintersportler sind eher bei der Polizei. Und ja, ja, es läuft aber eigentlich ähnlich, nur dass ich halt wirklich 3 Jahre ganz normal mein Studium zum Polizeivollzugsdienst vollzogen habe und seitdem auch ab und an, je nachdem, wo ich mich halt aufgehalten habe, auch gearbeitet habe. Also die Zeit, wo ich in Stuttgart gelebt habe, in der Zeit habe ich auch gearbeitet parallel. Aber dann hat sich das damals anfänglich halt mit Sandra 2018, haben wir uns ja nach für Berlin entschieden, dass da die Verhältnisse, das Umfeld besser ist. Und dann geht das halt nicht mehr mit der täglichen Arbeit. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass da mir die Polizei, mein Arbeitgeber, halt auch so entgegenkommt und wir uns da immer auf etwas einigen, was meinem Sport auf jeden Fall nicht im Weg steht.
Du hast jetzt schon ein paar Mal Sandra angesprochen. Ihr spielt jetzt wieder die kommende oder auch die laufende Saison, eher gesagt, zusammen. Wie kam es jetzt wieder dazu? Kannst du es mal einmal in die Entscheidung dazu mitnehmen?
Naja, ich wurde verlassen. Also ich hatte keine Partnerin mehr und war auf Partnersuche. Und da ist natürlich, da gingen Fragen Richtung Sandra, da gingen auch ganz normal Fragen Richtung Kira. Da gingen Gedanken zu, was ist, wenn das beides keine Optionen sind. Aber mit denen habe ich mich, um ehrlich zu sein, nicht beschäftigt. Ne? Also ich beschäftige mich erst mit dem Plan A und wenn der scheitert, dann beschäftige ich mich mit Plan B. Und ja, dann war ja erstmal der Prozess bei Sandra und ihrem alten Team. Also, dass die für sich entscheiden mussten, wo geht's hin, wo geht's nicht hin. Da war ich auch überhaupt nicht involviert. Also natürlich wurde ich immer so ein bisschen abgeholt. Ich wollte ja auch wissen, gibt's jetzt eine Entscheidung, gibt's nichts, womit kann ich rechnen? Ja, aber das war natürlich eine teaminterne Geschichte. Und ja, dann, ich kann dir, um ehrlich zu sein, wirklich kein Datum gerade sagen. Dann kam irgendwann halt der Anruf und dann kam von Sandra, so, wir machen das jetzt. Also ich habe mich jetzt für den Weg entschieden und dann war für mich auch ganz klar, dass da auch kein, ich muss nochmal überlegen oder ich warte auf Kira oder irgendwie sowas gibt, sondern ja, Sandra war da schon meine Traumpartnerin eigentlich.
Ihr kennt euch ja mittlerweile auch schon ganz gut, ne? Wenn du sagst, ich gehe den Weg, was ist denn der Weg jetzt? Was habt ihr euch vorgenommen? Was ist der Plan?
Ja, also der Plan ist auf jeden Fall Etablierung auf der World Tour und mehr an das Top-Niveau zu kommen. Wir hatten 2018 einen ganz guten Weg eingeschlagen. Ist immer schwierig, das zu beurteilen als neues Team, frisches Team. Dass es immer für die etablierten Teams schwieriger ging zu spielen, das war uns ja durchaus bewusst. Wir haben trotzdem einen sehr guten Job gemacht. Und ja, ich glaube, das hat uns beiden sehr gut gefallen. Das hat uns sehr gut gefallen, dieses auf diesem Niveau zu spielen. Und genau da wollen wir zusammen auch wieder hin. Und das jetzt natürlich Tokio und dieses ganze Konstrukt für uns jetzt wahrscheinlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Das war uns schon bewusst. Aber wir sehen da halt die Langfristigkeit in Richtung 2024.
Okay, also habt ihr euch das auch als Ziel gefasst, zusammen das anzugehen? So zumindest in weiter Ferne?
Wir haben uns eigentlich als Team eher zusammengefasst und waren damit sehr eher einverstanden, dass wir eigentlich sagen, wir wollen als Team einfach zusammen wachsen und an unsere Leistungsgrenze gehen und international auf unserem Niveau spielen. Wir sind beide, oder ich spreche einfach mal für mich, ich bin kein Fan davon, von solchen langfristigen Zielen, Tokio irgendwas, weil, also wenn man sich die Vergangenheit anguckt, da sind wir jetzt zwar nicht mehr, aber dann gab es, keine Ahnung, 4 deutsche Teams in der Top 10. Und wenn ich jetzt enden würde mit Sandra, einfach mal so gesagt, keine Ahnung, Team 6 der Weltrangliste und dann gibt's noch 2 andere, die sind auf Platz 3 und 4 und dann schaffen wir unser Ziel Paris 2024 nicht, dann kann ich ja schlecht davon sprechen, oh Gott, was habe ich für eine Leistung gebracht? Das ist halt totaler Quatsch. Also wenn ich mit meiner Leistung gut spiele, dann möchte ich, also ich muss am Ende einfach selber wissen, okay, da gehöre ich hin, ich gehöre jetzt auf diesen Platz 5 meinetwegen oder ich gehöre in dieses Halbfinale, weil ich mich mit meiner Konstanz und meiner Leistung dahin gearbeitet habe. Und das mache ich nicht abhängig von einem Turnier, was dann irgendwann in 3 Jahren mal stattfinden wird.
Ja. Habt ihr jetzt für die Saison, also jetzt die kommenden Turniere sind ja alle 3 in Cancun. Spielt ihr die alle 3?
Na, wir werden die Country Quota spielen in Hamburg. Und ja. Und dann kann die Frage beantworten,
das das Ziel,
ob wir die spielen oder nicht.
Wie ist das eigentlich denn? Also es gibt die Country Quota, ja stimmt. Aber wenn denn die erste Country Quota da gewonnen wird, sagen wir jetzt einfach mal von euch so hypothetisch, dann wird er nach Cancun geflogen fürs erste Turnier. Müsste dann nicht theoretisch fürs nächste Turnier auch eine Country Quota gespielt werden?
Wir spielen alle, also wir spielen 3 Tage hintereinander in Hamburg.
Ah.
So ist es angesetzt aktuell. Und jeder Spieltag repräsentiert halt ein Turnier.
Also können da auch ganz, ganz wilde Konstellationen rauskommen, dass ein Team das erste gewinnt, dann das zweite verliert, dann das dritte gewinnt und dann mittlere Turnierwoche nicht spielen kann. Ist ja interessant.
Ja, das ist in der Theorie gerade noch alles möglich und aktuell höre ich auch nicht, dass es anders geplant ist oder dass es andere Ideen dazu gibt. Ja.
Okay, ja, wird spannend. Aber dann, na gut, man würde dann wahrscheinlich trotzdem da vor Ort in der Bubble bleiben, ne? Wenn das so kommen würde.
Ja, also ich denke, wenn man das erste Turnier spielt und dann noch das dritte ansteht, dann macht das wenig Sinn. Aber das ist jetzt Step 3. Also erstmal ist jetzt Vorbereitung und dann muss man erstmal performen. Und klar, man muss sich so im Hintergrund ein bisschen planen und sich Ideen machen, aber das ist jetzt keine Priorität. Am Ende hat immer das Priorität, das Turnier zu spielen und Leistung zu bringen. Und manchmal muss man dafür auch in den sauren Apfel beißen, wenn das jetzt bedeutet, wir würden da das zweite Turnier über chillen, also auf jeden Fall verbleiben halt in Mexiko. Dann kann das halt sein, obwohl das halt, ich weiß nicht, wie du darüber informiert bist, ist das halt so ein Resort, was für uns gebucht wurde. Das ist natürlich mit erheblichen Kosten auch verbunden. Also wenn wir da unseren Trainer und uns selber die ganze Zeit unterbringen müssen, ja dann Prost Mahlzeit. Aber ja, das muss man dann halt entscheiden.
Ja, also vielleicht gäbe es auch die Möglichkeit zu trainieren oder so. Ist ja auch alles nur hypothetisch, da müssen wir jetzt auch nicht so viel spekulieren. Aber bis dahin, also bis zur Country Quota, trainiert ihr jetzt weiter in Den Haag?
Ja. Also wir müssen uns noch darüber austauschen, wann und wie es dann vielleicht sinnvoll wäre, natürlich schon mal 2 Tage vorher vielleicht in Hamburg zu sein. Ja, aber das planen wir jetzt eigentlich am Wochenende. Ist jetzt geplant, wie jetzt die Vorbereitung konkret dafür aussieht, wie lange jetzt noch hier, wie lange in Hamburg. Genau.
Von den Klimaverhältnissen ist es ja in Den Haag eher Hamburg ähnlich als Cancun. Also dann bereitet ihr euch quasi auf die Country Quota besser vor.
Ja, also hier ist echt strahlender Sonnenschein seit 2, 3 Tagen. Es ist echt sehr schön. Wir hoffen natürlich, dass es so bleibt, dass man dann auch ein bisschen draußen spielt, weil die Country Quota wird in Hamburg auch draußen gespielt. Ja, und das wäre natürlich schön. Das ist natürlich schon trotzdem ein großer Unterschied, ob man jetzt Indoor oder Outdoor gerade spielt.
Auf jeden Fall. Das erste World Tour Turnier diese Saison habt ihr schon hinter euch. Habt das erste Mal wieder zusammen gespielt auf der Ebene. Was ist so dein Fazit dazu, zu Doha, sportlich?
Ja, definitiv ausbaufähig. Man hat es gesehen, dass wir uns meiner Meinung nach von Spiel zu Spiel, ich mich zumindest schon wohler wieder auf dem Court gefühlt habe. Wir hatten einfach noch nicht so viel Zeit. Das hatte damit zu tun, dass ich halt bei der Polizei letztes Jahr da den Monat arbeiten musste. Sandra davor war sie bei der Bundeswehr. Dann hatten wir unseren Trainer auch erst ab dem 1.1. Es ist halt ein Unterschied, ob man sich, keine Ahnung, ab Oktober zusammen vorbereitet als Team oder ob man halt ab Januar wieder zusammen im Sand steht. Und es war definitiv auch klar, dass Doha für uns kein Priorität-Turnier ist. Also wir sind da, also ich Wir reden lieber von mir, das ist immer besser. Ich bin da im Krafttraining halt voll drüber gegangen. Also ich habe da keine Schnelligkeit mit eingebaut oder jegliches, was man jetzt eigentlich natürlich bei für einen Höhepunkt machen würde, ne? Dass man auf dem Punkt da ist. Das war halt bei uns einfach nicht die Priorität. Genau. Und deswegen muss man das schon auch in, sehen wir das auch im Verhältnis natürlich schon ärgerlich. Also das erste Spiel waren wir definitiv unter unserem Niveau, muss man auch einfach mal sagen. Das kann jetzt an Pusemuckel gelegen haben, was weiß ich. Wir haben es halt einfach nicht aufs Feld gebracht. Aber ja, das ist jetzt so. Wir wissen, dass das jetzt nicht der Standard ist und gut, jetzt geht's weiter.
Aber merkt man jetzt schon, dass ihr vielleicht euch schneller wieder aneinander gewöhnt, weil ihr eben schon mal zusammen gespielt habt, als jetzt mit einer komplett neuen Partnerin?
Ja, auf jeden Fall. Also es war auch ganz lustig, wir waren zusammen in Den Haag und irgendwie nach 3 Wochen wollten dann die Teams gerne so ein bisschen den Continental Cup nachstellen und dann wollten wir denen das natürlich auch nicht abschlagen, ist ja eigentlich eine coole Idee, aber wir waren spielerisch halt noch, also wir haben noch gar nichts im spielerischen Bereich gemacht bis zu dem Moment. Und dann haben wir das, da haben wir gespielt und Sandra und ich, wir mussten schon total uns angrinsen, als wir uns da eingeschlagen haben und wir so, also das wird ja jetzt hier Harakiri, so bisher die ganze Zeit so gefühlt pro Einheit 200 Annahmen gemacht und so völliges Techniktraining und jetzt mal zocken wir hier mal eben gegen Meppelin Kaiser und wir haben dieses Spiel einfach tatsächlich gewonnen. Also es ist halt richtig, richtig lustig und 2 Tage später gab es ein Rematch, das haben wir dann auch nochmal gewonnen. Also damit will ich nicht sagen, dass wir haben halt sehr gut aufgeschlagen und wir haben es gut gemacht für das, was wir hatten. Aber man hat schon gemerkt, dass wir einfach ganz gut genutzt haben, was uns in dem Moment zur Verfügung stand. Und dass wir einfach zusammen gut harmonieren. Also ich glaube, mit einem Team, was halt jetzt nicht auch so harmonisch grundsätzlich miteinander ist, wäre das, glaube ich, noch eine schwierigere Situation gewesen. Aber das will ich damit zeigen als Beispiel, woran man sehen kann, dass es halt einfach gut harmoniert.
Ja, vielleicht hilft da auch manchmal so eine scheißegal Einstellung, wenn man in solche Spiele reingeht, wenn man denkt,
ja,
okay, wir sind
auch
eben Technik-Training.
Einfach eine offene Kommunikation darüber und das machen wir immer ganz gut, würde ich sagen.
Du hast mit Sandra ja jetzt eine Blockerin an deiner Seite. Vermisst du das Blocken schon ein bisschen?
Also ja, es ist tatsächlich sehr lustig, wie oft man am Anfang dann doch noch am Netz stehen bleibt und dann hört man auf einmal so, ich gehe. Oh ja, Mist, hier gehöre ich gar nicht hin. Ja, tatsächlich, am Ende hat es mir gar nicht so wenig Spaß gemacht, auch mal zu blocken. Weil man einfach ja auch ein bisschen reinkommt und man macht sich dazu auch Gedanken. Also es ist einfach was Neues, was man halt so ein bisschen lernt. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich mich auch wieder voll auf die Abwehr konzentriere, bin ich einfach auch, also ich finde, mein Abwehrniveau hat sich wieder deutlich gesteigert. Und darüber bin ich auch sehr froh. Also das tut mir einfach gut, mich nur auf ein Element dazu konzentrieren und sehe ich oder das merke ich da drin, wie ich mich im Feld bewege.
Ja, man hat ja auch, wenn man dann beides macht und immer nur quasi die Hälfte der Bälle abwehrt, manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, da Zugriff drauf zu finden. Also in dem Sinne ganz gut, dass man sich da auf eine Sache konzentrieren kann.
Ja, also bei mir ist das zumindest so. Ich glaube, da ist jeder unterschiedlich. Aber bei mir ist das auf jeden Fall so gewesen.
Gehen wir einmal wieder ein bisschen zurück in der Zeit, zu der Zeit mit Sinja Tillmann zusammen. Ihr seid letztes Jahr relativ sensationellerweise Vize-Europameister geworden. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen in dieses Turnier mitnehmen, so wie ihr da reingegangen seid, mit welchen Erwartungen und was denn am Ende draus geworden ist.
Es war auf jeden Fall erstmal eine relativ spontane und kurzfristige Geschichte, da wir ja für der verletzungsbedingt oder Corona nicht bedingt, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mich damit auch nicht genau befasst. Auf jeden Fall war klar, dass dann Borger Sude nicht teilnehmen werden und wir den Spot dann kriegen. Das war sehr spontan. Also war auch nicht so einfach. Wir haben uns da auch im Team ein, zwei Mal mit zu auseinandergesetzt und über und so, um es einfach mal drüber zu sprechen, weil ja, Timmendorf letztes Spiel, damit war ja die Saison dann quasi eigentlich für uns vorbei. Und dann kennt man das eigentlich als Sportler, Spannungsabfall etc. Man hat dann andere Dinge im Kopf, wie die man jetzt geplant hatte oder ähnliches. Und sich dann auf einmal von jetzt auf gleich, okay, Höhepunkt des Jahres, let's go. es hatte da auf jeden Fall den einen oder anderen Moment einmal gedauert. Oder ich glaube, es war gut, dass wir da ein paar Gespräche investiert haben. Ja, dementsprechend wollten wir eigentlich, was ich glaube, Sinja und ich immer ganz oder viel versucht haben, gar nicht in die weit denken, also so wie ich es eigentlich auch gerade mit Tokio beschrieben habe, sondern immer wieder im nächsten Spiel, Paris meinte ich, immer wieder im nächsten Spiel halt eigentlich Punkt für Punkt dein Stiefel spielen. Also darauf konzentrieren, was zu tun ist und was zu machen ist. Ja, und das hat im ersten Spiel absolut mal gar nicht geklappt. Also ich habe im ersten Spiel bei der EM richtig, richtig schlecht gespielt. Und ich war auch echt fertig danach, weil es mich gegen Spanien. Ich glaube, gegen Spanien 3 oder so. Also klasse. Die sind kein schlechtes Team, das will ich nicht sagen, ne? Aber ja, man hatte schon den Anspruch, eigentlich gegen die zu gewinnen oder auch die Erwartung, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat dann halt nicht geklappt. Ja, und dann war ich natürlich schon gefrustet, weil ne, dafür hat man jetzt nicht sein Saisonende, hört sich jetzt so doof an, aber man hat sich jetzt nicht die ganze Mühe gemacht, um sich weiter vorzubereiten und um dann so zu spielen. Ja, aber manchmal tut mir das auch ganz gut, so einen Dämpfer zu bekommen, weil danach dachte ich, okay, so werde ich hier nicht noch ein einziges Mal auf dem Feld stehen. Also das ist ein schreckliches Gefühl, das lasse ich nicht zu. Und ja, danach hatten wir halt ein gutes Los. Wir hatten halt auch eine Heim-Wildcard oder ein Heimteam, einen Hostspot. Und da konnte ich halt mich halt gut ins Spiel reinfinden. Ich konnte mich da sehr gut auf mich konzentrieren und ja. Und ich glaube, ja, das ist uns dann von Spiel zu Spiel halt immer mehr gelungen, sich auf sich selbst zu fokussieren. Also gerade, ne, wir schlagen, würde ich jetzt mal sagen, den Turnierfavoriten Bechert Hüberli. Das hat geklappt, weil Sinja und ich sehr fokussiert waren auf das, was wir machen und was wir zu tun haben. Also ich glaube, da war wenig Aufregung oder irgendwas, da war wirklich Tunnelblick. Und den haben wir glücklicherweise in dem Turnier sehr konstant gehalten.
Heißt das, dass ihr auch euch dann weniger irgendwie damit beschäftigt, wer jetzt auf der anderen Seite steht, sondern eher auf eure eigenen Sachen dann guckt und damit dann erfolgreich wart?
Ja, also ich spreche wieder nur für mich. Also zumindest war es für mich so, dass sehr viel Fokus bei einem selber. Natürlich wurde der Gegner gescoutet, aber es war echt, ja, ist egal, wer da steht. Also die haben ja auch ihre Muster oder man kann sie auch versuchen, in gewisse Situationen zu bringen. Es hört sich ziemlich stumpf an und es war auch ziemlich stumpf, weil man einfach versucht hat, halt nach seiner Statistik zu spielen und nach seiner Technik. Also zumindest ich für meinen Teil. Das hat, also im Finale war das was ganz anderes. Das war richtig krass. Im Finale war ich, mein Kopf war eigentlich okay. Also klar, man war aufgeregt so ein bisschen. Das kann ich ja jetzt nicht leugnen oder das will ich auch gar nicht leugnen. Aber mein Körper hat sich gar nicht beruhigt. Also ich glaube, ich hatte die ganze Zeit einen Puls von, ich weiß nicht, 180 oder so. Obwohl ich das gar nicht verstanden habe, dass sich mein Körper so angefühlt hat. Weil ich so dachte, ist doch jetzt okay. Eigentlich schalte ich dann immer so alles, was drum mich herum im Spiel eigentlich ab. Und dann ist man total im Tunnel. Das hat gegen die Schweiz weniger geklappt. Aber ich glaube, das ist halt auch, was man lernen muss. Ne? Also ich stand halt noch nicht in so vielen EM-Finals. Also,
Ihr habt das Finale dann
Schade.
Ganz, ganz knapp verloren. Wie lange hat es gedauert, bis man das denn als Erfolg auch verbuchen konnte, wovon ich jetzt ausgehe, dass du oder ihr das gemacht habt? Und wie lange war noch die Enttäuschung da, dass das dann doch verloren gegangen ist?
Oh, ich glaube, so ungefähr eine Woche, würde ich sagen.
Ja, doch so lange, krass.
Ja, ja klar. Also natürlich habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig und einen Tag später hatte ich auch noch Geburtstag und ich kam nach Hause und Steven ist die ganze Zeit extra bei mir geblieben und hat das alles mit ihm mitgemacht und meine besten Freundinnen haben was Schönes für mich vorbereitet. Das war natürlich alles brutal cool, da alles auf einmal mit den engsten Freunden um sich herum dann schon genießen zu können. Aber ja, das Gefühl, dass man eigentlich hätte echt die Goldmedaille in der Hand haben könnte und man nicht immer dieses scheiß Vize davor sagen muss, das hat schon gedauert. Vor allen Dingen, weil man es einfach echt in der Hand hatte. Also erstens, weil ich den zweiten Satz völlig aus der Hand gebe. Wir kontrollieren das Spiel meiner Meinung nach total und ich krieg halt total den Sensor. Also keine Ahnung, mache auf einmal nur noch Quatsch. Was total blöd ist, dass wir uns überhaupt in den dritten Satz meiner Meinung nach bringen. Ja, und im dritten hätten wir auch genug Möglichkeiten gehabt. Also meiner Meinung nach verlieren wir das Spiel und Schweiz gewinnt das Spiel nicht, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und das ärgert einen dann noch mehr.
Ja, klar. Im gleichen Jahr, also auch letztes Jahr, seid ihr Dritter in Timmendorf geworden, korrekt?
Korrekt.
War das auch ein Erfolg?
Redest du von 2019?
20.
2020. Ja, klar. Also genauso bitter wie wir da, dass den Punkt nicht machen für den Finaleinzug. Es war auch ein ganz knappes Spiel gegen Laura und Maggie, genauso wie 2019. Beide Male im dritten Satz mit 2 Punkten Unterschied verloren. Aber auf jeden Fall war das ein Erfolg. Also es war keine einfache Saison. Das überhaupt die ganze Zeit alles irgendwie so zu planen mit Corona und Motivation und was passt überhaupt und was nicht. Ich habe mich gefreut über meinen dritten Platz. Man kann natürlich dann in dem Moment auch, wie gesagt, mal also wieder jammern, so ja, wir hätten es auch ins Finale schaffen können. Stimmt, hätte, wenn und aber. Aber man muss es dann halt auch irgendwann mal machen. Also so, sonst kannst du da viel erzählen.
Vielleicht kommen da ja noch ein paar Chancen in Halbfinals.
Also ein Finale hatte ich schon.
Ja, da fehlt nur noch eine Medaillenfarbe dann bei der deutschen Meisterschaft.
Wenn wir schon deutscher Meister werden, dann ist es doch kein.
Ich habe tatsächlich sehr, sehr, also du kriegst das ja nicht so viel mit dem Podcast, hast du selber gesagt, aber ich hatte schon sehr, sehr viele Vize-deutsche Meister hier. Ah. Also die ersten Folgen waren alle, hat niemand irgendwie mal Gold in der Hand gehabt, das hat sich mittlerweile geändert. Aber
vielleicht soll ich mal kurz Sandra ranholen.
Dann nochmal die Goldmedaille vorzeigen. Nee, das klappt ja vielleicht bei euch auch noch. Da ist ja noch genug Zeit. Gehen wir mal so ein bisschen aufs Spielfeld und in die Selbsteinschätzung. Und zwar habe ich eine Frage für dich. Auf dem Beachvolleyballfeld, was kannst du da überhaupt nicht, beziehungsweise was ist da die größte Schwäche?
Geduld.
Geduld insgesamt?
Willst du mehr wissen?
Ich will mehr wissen, beim Angriff also oder allgemein.
Allgemein. Also ich mache zu viele Schritte. Egal, also ob es mal beim Angriff ist, ob es in der Abwehr ist oder ähnliches. Ich bin eher halt so eine Hektikerin und es kostet mich viel Arbeit, das rauszubekommen. Aber ich sehe, dass es ist auf jeden Fall schon viel besser geworden. Gerade auch Hans hat viel damit mit mir dran versucht zu arbeiten. Aber das sehe ich trotzdem als meine Schwäche an. Also ich habe letztens gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wem ich das erzählt habe. Aber ich habe ja durchaus ab und zu mal ein Problem mit meinem Knöchel, also keine Ahnung, wie oft ich schon umgeknickt bin und spiele dann trotzdem immer weiter, bla bla. Aber dass ich gefühlt immer die besten Spiele, Abwehrspiele mache, wenn ich einen kaputten Fuß habe, weil ich dann nicht so viel unsinnig durch die Gegend renne. Das ist ja schon ein deutliches Zeichen.
Und dann gehen wir einmal in die andere Richtung. Was ist die größte Stärke auf dem Feld?
Größte Stärke. Ja, also ich...
Oder vielleicht nicht unbedingt auf dem Feld, sondern im gesamten Sportkontext. Ja. Soweit kann ich die Frage noch erweitern.
Ja, also ja, ich weiß ich nicht, ob ich das als Stärke, weil irgendwie ist es ja auch selbstverständlich, aber ich bin halt sehr kämpferisch, sehr ehrgeizig. Also für mich gibt's halt nie so nichts, ach, schaffe ich nicht, kann ich nicht, keine Ahnung. Also ich renne bis zum Umfallen, so ungefähr. Es kann einem halt auch, aber es hat halt auch sein Für und Wider, ne? Also was ich ja gerade sage, dieses Hektische und Ungeduldige, kommt vielleicht auch da raus oder daher, aber das würde ich jetzt, glaube ich, einfach mal also ich bin eine Powerpartnerin, würde ich jetzt mal sagen. Also also wenn es um Aggression oder Motivation oder Stimmung oder irgendwas gibt, dann bist du bei mir auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
Ja, ich habe schon gehört, also wenn man, wenn du irgendwo auf Court 4 spielst und man auf dem Center Court ist, dann weiß man auf jeden Fall, dass du da hinten spielst. Das habe ich mir schon sagen lassen.
Ja, ich finde so, ich nehme das auch nicht wahr, mir ist das auch nicht bewusst. Wenn ich ja selber manchmal mir Spiele von mir angucke, dann denke ich auch immer, also seit wann hast du eigentlich so eine hohe Stimme und warum schreist du da so rum? Es ist irgendwie im Blut.
Hat sich da mal eine Partnerin drüber beschwert, dass du das mal weniger machen sollst?
Nee, nicht von der Lautstärke, glaube ich. Also, ja, aber ich glaube, es gibt auch manchmal, dass ich dann vielleicht ein bisschen zu viel Energie gebe, wenn vielleicht mal ein bisschen Ruhe gebraucht ist. Das kann schon mal vorkommen, aber ich würde jetzt einmal sagen, dass das eher in den jüngeren Jahren das Problem war. Das ist mittlerweile, hat sich das schon ein bisschen eingependelt, dass ich die Situation vielleicht besser lesen kann, welche Energie gerade gebraucht wird.
In den jüngeren Jahren ist ein gutes Stichwort. Du hast so standardmäßig eigentlich so eine Hallenausbildung durchlaufen und dann auch so ein bisschen da noch Hallenluft geschnuppert. Wann war das klar, dass du den Beachvolleyball-Weg gehen willst?
Naja, das eigentlich steckt eine etwas längere Geschichte hinter, aber ich mach's mal kurz. Ja, ganz normal Halle, dann auch Halle Natio, also Jugendnatio. Dort bin ich dann aber irgendwann nicht mehr also Trainerwechsel, Trainer mag Kim nicht mehr eingeladen, Kim frustriert.
Klassische Geschichte aus dem Leistungssport.
Ja, genau. Und dann, ja, war ich halt schon, also ähnlich zu meinem Charakter, den man vielleicht kennt, war ich dann schon sehr, ja, angepisst über die ganze Situation und dann, ja, hat mich das alles ziemlich genervt, das habe ich auch nicht, also es war auch kein Geheimnis, was ich da alles so von gehalten habe. Und dann hat mir tatsächlich mein damaliger Hallentrainer, Peter, der ist dann zu jetzt ist Silke Lüdicke gegangen und hat mich einfach mal so in den Topf geworfen. So, dass er eine Spielerin hat, athletisch, eigentlich für Speedball wahrscheinlich prädestiniert. Und da hat es eigentlich mit angefangen. Dann wurde ich damals zu einem Trial eingeladen. Ich habe in dem Jahr dann auch direkt meine erste 19 WM mit Annika Krebs, glaube ich, gespielt. War jetzt noch nicht so erfolgreich, aber ist ja auch wurscht, war halt das erste so Turnier und dann hat sich das so ein bisschen eingependelt. Und dann stand eigentlich die Frage, entweder gehe ich jetzt mit einem Vertrag in die erste Liga, und dann war klar, dass halt Beachvorbereitung nicht stattfinden kann. Oder ich spiele halt weiter zweite Liga und mache den Beachweg mit. Und es hat mich echt lange gekostet. Also ich glaube, ich habe da schon ein paar Wochen drüber nachgedacht und habe mich dann aber für Beachvolleyball entschieden. Was auch mit daran lag, dass in der Halle es noch nicht ganz klar war, ob mich mein damaliger Trainer halt als Außenangreiferin oder als Libera gesehen hat. Und Libera war für mich halt überhaupt keine Option. Also da habe ich gesagt, da brauche ich ja noch einen zweiten Sport, da bin ich nicht ausbelastet, wenn ich nur Libero spiele und nicht springen kann und nichts machen kann. Das wollte ich auf keinen Fall. Und ja, da bin ich, glaube ich, im Beachvolleyball, auch was mein Energielevel angeht, ganz gut aufgehoben.
Wie lange hast du denn noch zweite Liga gespielt?
Bis zur Saison 2015, 2016.
Und dann war das, also dann bist du komplett.
Ja, da habe ich den Wechsel auch vollzogen nach Stuttgart aus Münster. Ich hatte ja die ganze zweite Liga noch in Münster gespielt. Und in der letzten Saison, das war dann schon echt tough, da habe ich dann von montags bis freitags in Stuttgart trainiert, habe dann am Wochenende bei der Polizei auf den Demos und den Fußballspielen gearbeitet und bin dann noch zum Hallenspiel gegangen, wenn das halt mit den Schichten bei der Polizei geklappt hat. Und das war dann schon klar, also das ist jetzt auf Dauer dann keine Lösung, keine Option. Und ich wollte dann auch einfach mich voll auf den Sand konzentrieren und den Switch auch nicht mehr haben.
Ja, es gibt ja jetzt immer noch einige, die irgendwie da so eine Doppelbelastung fahren, aber jetzt nicht mehr vielleicht in dem allerhöchsten Bereich. Also keine Ahnung, Sandra Ferger oder meine Schwester, die spielen ja alle noch nebenbei so ein bisschen zweite Liga, aber irgendwann ist es dann ja doch ein bisschen zu hoch, die Belastung.
Ja, muss ja jeder für sich selbst wissen, ob das für einen gut ist oder nicht gut ist. Also für mich wäre das überhaupt gar nichts mehr. Also also meiner Meinung nach kannst du das nicht machen, wenn du dir professionelles Beachvolleyball spielen, wenn du das zu deinem Beruf machen möchtest. Für mich passt das nicht zusammen, aber das ist halt meine Meinung. Und eine Sandra Ferger kann ich natürlich total verstehen. Also nicht, ich möchte sie jetzt nicht als unprofessionellen Beachvolleyball anschreiben. Oh Gott. Ne? Aber ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Wenn ich jetzt die Ambition habe, World Tour zu spielen und alles Mögliche, dann ist das meiner Meinung nach halt auch nochmal eine andere Geschichte, zumindest für mich. Ich brauche mein Wochenende zur Regeneration und ich möchte alles unter der Woche ins Sand legen.
Auf jeden Fall, das ist ja auch nochmal ein anderes Level so ein bisschen. Ich gehe nochmal in ein bisschen anderes Thema, ins Private so ein bisschen rein. Und zwar, wo hast du eigentlich Steven, deinen Verlobten mittlerweile, Steven van der Velde, kennengelernt?
Bei einem Turnier in China 2017. Zufällig. Wir saßen irgendwie im gleichen Flieger, er hat seinen Partner gesucht. Ich wusste nicht, von wem er redet. Das war so unsere erste Konversation. Also er hat mich irgendwie angesprochen. Ich war völlig verballert vor dem Flug, ob ich wüsste, wo sein Partner ist. Und ich so, hä? Was willst du? Redest du mit mir? Wer bist du überhaupt? Ich wusste nicht mal, dass er ein Beacher ist. Also ich hatte gar keinen Plan. Da hat sich dann so ergeben, dass wir, also die anderen deutschen Teams und halt auch er und sein Partner, mal wieder in China am Flughafen nicht abgeholt wurde. Das hat mal wieder irgendwas mit der Kommunikation dann nicht geklappt. Also so wusste man einfach zumindest, okay, ein holländisches Team und wir waren ein deutsches Team. Das war das Kennenlernen. Also das war jetzt nicht irgendwie Liebe auf den ersten Blick und bla bla bla. Das war einfach nur so, ja, da hat man sich halt kennengelernt. Und dann hat man, sich so ein bisschen, angefreundet eigentlich. Es war jetzt nichts Spektakuläres. Und dann hat man sich einfach immer dann nochmal gesehen und nochmal Kontakt gehalten. Und daraus hat sich dann mehr entwickelt.
Bei diesem Turnier in China hat deine Partnerin mir erzählt, dass ihr da zusammen auf eurer ersten Party oder das erste Mal zusammen in einem Club wart. Weißt du noch, wo das war?
Sandra. Eine kleine Anekdote dazu. Wir hatten einen fünften Platz gemacht, waren eigentlich ziemlich happy mit dem Ergebnis und auf der anderen Straßenseite gab es ein Gebäude mit der Aufschrift Partyhaus. Und dann dachten wir uns, hey, komm, wir schnappen uns doch noch mal unsere holländischen Freunde. Naja, eigentlich war Steven, glaube ich, also komm, ich schnapp mir doch mal das deutsche Team und wir schauen mal, was das da so auf sich hat. Und tatsächlich hat es sich herausgestellt, dass da gerade eine Schaumparty im Gange war mit irgendwelchen halben Table-Dance-Mädels. Der Moment, in dem wir da reingegangen sind, alle natürlich drei Köpfe größer als die durchschnittliche Bevölkerung Chinas. Also wir waren das absolute Highlight. Der Manager hat uns da die ganze Zeit so quasi ins Spotlight gedrängt und was auch immer. Aber es war einfach ein besonderer, richtig witziger Abend halt, ne? Man hat mal wieder nichts erwartet und auf einmal landet man so im Club und ist da der Star. So, wuhu, okay. Ja, also das war ein lustiger, sehr lustiger Abend.
Klingt
das
auch so.
Das muss man schon sagen.
Okay, dann gehen wir nochmal zum letzten Thema dieser Folge. Ein bisschen vielleicht unlustigeres Thema. Aber was macht eigentlich die Klage?
Da warten wir. Also Revision ist ja durch. Der Verband hat seine schriftliche Argumentation vorgebracht. Wir haben unsere Antwort dazu versendet und dem Gericht zukommen lassen. Und jetzt warten wir, was als nächstes kommt. Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, es wird tatsächlich nur eine Urteilsverkündung wieder sein und dass es keine Verhandlung in dem Sinne gibt, weil ist ja alles, ne? Ist ja alles eigentlich im Papier dort. Und ich glaube, auf diesen Termin, auf diese Verkündung warten wir tatsächlich einfach.
Aber gibt's da irgendwie so einen Termin oder so eine grobe Deadline, wann das passiert?
Nee, also mir wurde nichts Konkretes gesagt. Tendenzen waren eigentlich auch erst so Richtung Juni, Juli.
Okay.
Ich hatte mal vom Verband zwischendurch irgendwo rausgehört, dass die tatsächlich schon früher mit was gerechnet haben. Wo die Wahrheit liegt, keine Ahnung. Das muss das Gericht fragen. Ich weiß es nicht. Wir warten.
Wir warten einfach. Du hast vom Verband irgendwas gehört. Habt ihr da irgendwie noch Kontakt zu Leuten aus dem Verband, die da was mal durchsickern lassen? Oder ist das einfach so im Buschfunk angekommen?
Nee, ich glaube, wo hatte ich das denn her? Ich glaube, Niklas hat sowas mal fallen lassen in dem anderen Podcast von, oh Gott, jetzt
ja, bei Shorts, den Namen David von, Klemperer,
ja, genau, und genau,
und Fabian, danke. Wittke.
Ja, ich glaube, dass das da war, dass er gesagt hatte, dass er gehofft hatte, dass die Entscheidung schon durch ist vor dem ersten Turnier. Und ja, was für mich ja klar ist, also ich meine, okay, ich glaube, Doha war jetzt ja, kann man nichts nicht mit rechnen, dass da die Frauen spielen. Aber klar ist, vor dem ersten Turnier bedeutet für mich ja schon, dass der Verband dann damit irgendwie, ich sag jetzt mal grob, Anfang Mai rechnet. Und deswegen, ja, daher die Info, dass der Verband vorher mit was gerechnet hat, als ich es jetzt zumindest von unserer Seite mitbekommen habe.
Okay. Den Podcast hörst du also, oder was? Fühle ich mich ein bisschen beleidigt.
Ich höre tatsächlich eigentlich gar keinen Podcast, um ehrlich zu sein. Klar, wenn es irgendwelche interessanten Themen gibt, dann springe ich mal rein und höre mir das halt an. Und natürlich ist etwas, was jetzt gerade diese ganze, hat mich das interessiert natürlich, wie sich der Verband auch in der Öffentlichkeit zu manchen Dingen natürlich auch äußert. Also so kann ich ja, klar ist das ja etwas, wo ich sage, ja, kann man ja mal reinhören, ob da jetzt irgendwas Interessantes dabei ist oder nicht. Dass mich das jetzt null interessiert hat, ob Laura und Maggie da irgendwie in Brasilien hinfahren. Ja, nein, schieß mich tot, ist mir halt völlig Banane, aber ja, fertig.
Lassen wir mal so stehen. Okay, Kim, dann sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Folge, beziehungsweise ich habe noch ein, zwei Sachen in eigener Sache, aber ich sag dir schon mal danke, dass das noch geklappt hat, auch mit ein bisschen Beeilung und bei Sandra in der Küche. Und zwar ist das hier die letzte Folge meiner selbst angekündigten ersten Staffel. Also ich habe jetzt 10 Folgen gemacht.
Ich bin der, wie halt das Serienteil.
Das Staffelfinale bist du.
Ja, genau. Dafür hätte ich ein paar bessere Dinge raushauen sollen.
Ich glaube, es war ausreichend.
Sorry, boring.
Nee, genau, die 10 Folgen sind durch und jetzt mache ich erstmal so eine ganz kleine Pause, um so ein bisschen mich wieder zu ordnen und mal gucken, was da jetzt alles war. Wie lange die Pause jetzt ist, weiß ich nicht und wie, in welcher Form, in welcher Regelmäßigkeit es danach weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Aber da können auf jeden Fall alle, die jetzt bis hierhin durchgehalten haben und zugehört haben, dann mal Bezug nehmen, denn ich habe so ein paar Aufgaben für euch. Und zwar ist die erste Aufgabe, Maximum Beachvolleyball bei Instagram zu folgen und auch Kim Behrens selbstverständlich auch. Wie heißt dein Account?
Kim Behrens Official.
Kim Behrens Official.
Habe ich mir nicht selbst gemacht, by the way. Ich werde mal hochgenommen für meinen Official dahinter. Ich war halt absoluter Instagram-Gegner und hatte da gar keinen Bock drauf. Aber also ich präsentiere mich ja in der Öffentlichkeit. Das gehört, glaube ich, mit zu meinem Job dazu.
Zwungenermaßen.
Sehe ich das halt auch so. Aber ich glaube, jetzt verstehst du auch, warum ich halt von vielen anderen Dingen überhaupt nicht so viel mitbekomme, weil ich versuche eigentlich Social Media viel zu vermeiden, weil ich finde, dass das irgendwie Quatsch ist, was das für eine Überhand nimmt. In mancherlei Hinsicht.
Kim, das passt nicht in meinen Aufruf, uns allen bei Instagram zu folgen.
Nein, ich meine, ich bin ja jetzt auch bei Instagram, das meine ich ja nicht. Aber ich sag nur, dass mein Name Kim Behrens Official nicht auf meinen Mist gewachsen ist. Es hat ja durchaus Social Media durchaus sehr positive Seiten, die ich mittlerweile ja auch sehe.
Ich hatte auch Max Behrens Official, das ist nicht schlimm, wir sind da in einem Club. Aber es war auch gezwungenermaßen. Genau, den könnt ihr allen folgen, auch meinem Account, von mir aus auch das. Dann als nächstes, überall, wo man irgendwelche Bewertungen da lassen kann. Ich weiß nicht, auf welchen Podcast-Portalen das überall geht. Tut das, bewertet das, schreibt eine Rezension bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört. Ich weiß es nicht, wo das überall geht, aber macht das auf jeden Fall. Und dann, eigentlich das Wichtigste. Ihr könnt gerne auch bei Instagram oder wo auch immer ihr mich erreichen könnt, Feedback geben zu den 10 Folgen, die wir jetzt schon hatten, plus die Bonus-Episoden natürlich. Positives, was euch gefallen hat oder auch was euch nicht so gefallen hat, selbstverständlich auch. Und dann zusätzlich Anregungen, Ideen, was kann man machen, worauf habt ihr Bock, was würdet ihr hier gerne hören, was soll ich machen, so soll ich einfach so weitermachen oder soll ich von, keine Ahnung, mehr für Breitensportler machen oder was weiß ich, was euch da so einfällt, könnt ihr jetzt gerne da in die DMs rein und mal ordentlich mich hören lassen, was ihr da so denkt. Ja, und dann war es das jetzt wirklich, Kim, ich danke dir. Ich glaube, es war eine sehr entspannte Folge auch zu hören. Ich weiß gar nicht, ob man erwähnen kann, warum du jetzt vor einem guten Mikrofon sitzt in Den Haag. Das haben wir uns vielleicht ausgeborgt.
Ey, das habe ich mir natürlich selber, ich bin total top ausgestattet. Alles.
Ich glaube,
es ist immer, was eigentlich richtig witzig ist, ist, dass so oft Sandra irgendwas erzählt und ich die Namen alle, die ganzen Sachen überhaupt nicht kenne. Also so technische Sachen und ich so, was, wo, worüber, hä?
Ich glaube, es ist auch ein ganz lustiger Funfact, dass Sandra war ja neulich zu Gast bei Dig Deeper im Podcast, bei dem Podcast von Clemens und den Jungs. Und ich glaube, dass das Mikrofon gehört noch denen. Und das ist noch da am Rumstehen. Also vielen Dank für die Hilfe,
Jungs. Ja, wenn sie jetzt zuhören, dann wird auf jeden Fall eine Nachricht dabei kommen. Ey, Sandra, kriegen wir es eigentlich nochmal wieder?
Wahrscheinlich haben sie es schon vergessen, aber schön zugearbeitet und ein bisschen Teamwork ist ja auch gut, auch wenn die Jungs das gar nicht wussten jetzt, aber gut. Naja, dann kann ich nur noch sagen, wir sehen uns nach der Winterpause, nee, nach der Staffelpause jetzt und danke Kim und ciao.
Ja, viel Spaß. Ciao.